HR Info. Netzwelt.
Wer in einer fremden Stadt unterwegs ist und sich orientieren muss, der zückt in der Regel sein Smartphone und benutzt eine Karten-App. Oder auch wer sich im Auto navigieren lässt, der nutzt selten noch ein klassisches Navigationsgerät, sondern eben ein entsprechendes Programm auf seinem Handy. Beides und vieles mehr kann Google Maps und ist deshalb auch bei vielen Menschen beliebt, aber wegen der oft intransparenten Nutzung der Daten auch natürlich nicht unumstritten. Google Maps ist 15 Jahre alt geworden und wir schauen uns den Dienst in dieser Sendung noch mal etwas genauer an. Mein Name ist Tobias Klein. Google hat seinen Kartendienst am 8. Februar 2005 gestartet, also vor 15 Jahren. Darüber habe ich mit meinem Kollegen im Silicon Valley, mit Markus Schuler, gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie die Anfänge von Google Maps waren und welche Idee dahinter gesteckt hat.
Ja, als der Dienst startete, da dachten die Datensammler bei Google noch gar nicht an eine Navigations-App auf dem Handy. Handys gab es damals noch nicht so, wie wir sie heute kennen, jedenfalls Smartphones. Ihnen ging es eigentlich darum, die Welt abbilden zu können. Mit Karten, aber auch mit Satellitenbildern und das Ganze am besten vor einem Computer am Desktop-PC für zu Hause. Also Handys hatten die eben noch nicht auf dem Schirm. Vor allem Google-Mitgründer Sergey Brin, der war von einem an Anbieter fasziniert. Dieser Anbieter hat nämlich Satellitenbilder online gestellt und in die konnte man sich dann, wenn man vor dem Computer saß, so richtig gehend reinzoomen. Und diesen Dienst hat Google dann später auch aufgekauft und ihn in Google Earth integriert.
Markus, gab es denn vorher schon andere Anbieter und Vorreiter?
Ja klar, die Älteren dürften sich natürlich noch an den finnischen Mobiltelefonhersteller Nokia erinnern. Der hatte auf seinen Handys einen Kartendienst, den musste man aber bezahlen. Und dann gab es ja noch die ganzen anderen Hersteller von Navigeräten fürs Auto, weil die damals bei Volkswagen, BMW oder bei Mercedes fest eingebaut als Zusatz noch brutal teuer waren. Da haben Hersteller wie eben Garmin oder wie TomTom aus den Niederlanden gut mitverdient. Die haben nämlich kleine Geräte verkauft, auf denen Kartensoftware installiert war. Und die konnte man dann per Saugnapf an die Windschutzscheibe bappen. Und der Strom dafür kam aus einem Zigarettenanzünder.
Wie hat sich der Dienst entwickelt im Laufe der Zeit?
Naja, Google Maps wurde so richtig groß, als die ersten Smartphones auf den Markt kamen. Startpunkt war dann natürlich das Jahr 2007. Da kam das iPhone heraus. Ein paar Jahre später zog dann Google mit den Android-Telefonen nach. Und das ließ quasi die Popularität der Google Maps drastisch ansteigen. Die App ist auf den Telefonen und war auf den Telefonen kostenlos. Und sie hat die Navi-Geräte von TomTom und Garmin überflüssig gemacht. Auch musste man da nicht mehr für extra Angebote bezahlen, wie zum Beispiel das Anzeigen von Staus. Das haben sich TomTom und andere Anbieter teuer bezahlen lassen. Naja, und am Anfang gab es eigentlich nur Google Maps. Die hatten nämlich quasi einen Deal mit Apple. Auf den Apple-Smartphones war am Anfang Google Maps immer vorinstalliert und erst vor ein paar Jahren hat dann Apple gesagt, wir müssen da was Eigenes machen, ein Konkurrenzprodukt. Und hat den Vertrag mit Google wieder aufgelöst. Und jetzt zum 15. Geburtstag hat Google seinem Maps-Dienst ein neues Design geschenkt und auch ein paar neue Funktionen spendiert. Man kann jetzt zum Beispiel Bookmarks für Orte anlegen und es soll möglich sein, auch Verbesserungsvorschläge einzureichen. Und ab März soll es dann auch eine neue Funktion geben. Augmented Reality Live View heißt diese Funktion. Die wird dann eben freigeschaltet.
Irgendwann kam Google Earth dazu. Was war daran so faszinierend?
Ja, Google Earth war eigentlich schon viel, viel früher da. Diesen Dienst gab es schon seit 2001. Mittlerweile fährt Google das Angebot seit vielen Jahren, aber so mehr oder weniger auf Sparflamme. Viel tut sich da nicht. Die Satellitenbilder, die gibt es eben auch in Google Maps. Und wer mal sich Google Earth auf dem Computer anguckt, da kann man zwar schön auf die Erde einzoomen und sich dann seinen Wohnort angucken und die Häuser, in denen man vielleicht mal früher gewohnt hat, aber der unterscheidet sich nicht mehr so groß von den Google Maps. Da ist es eigentlich ähnlich möglich.
Ich kann mir vorstellen, auch mit Google Street View hat das Unternehmen ja einen Coup gelandet, oder?
Ja, der ist natürlich schon sehr, sehr praktisch, um vielleicht vorher schon mal das Hotel, das man gerade gebucht hat, von außen anzugucken. Street View hat der Datenkrake Google aber auch jede Menge Ärger eingebracht, vor allem in Deutschland. Dort haben sich viele Menschen erfolgreich dagegen gewehrt, dass Google einfach Fotos von ihren Häusern ins Netz stellt, ohne zu fragen. Zwar fährt Google seit 3 Jahren wieder mit seinen Street View Autos durch Deutschland, aber es lädt die Bilder eben nicht ins Netz hoch. Für Street View ist der Konzern aus Mountain View übrigens mit seinen hässlichen Kamerawagen rund 16 Millionen Kilometer gefahren.
Warum gab es dabei denn so große Datenschutzbedenken?
Naja, weil viele Menschen zu Recht gesagt haben, dass sie selbst nicht abgebildet werden wollen, so ein Google-Auto an ihnen vorbeifährt und ein Foto von ihnen macht. Google hat seine Politik dann geändert und in Street View alle Bilder, wo Menschen zu sehen sind, eben die Gesichter unscharf gemacht, aber auch die Autonummernschilder zum Beispiel unscharf gemacht. Viele Menschen haben außerdem gesagt, dass sich der Dienst natürlich auch gut dazu eignet, Häuser auszuspionieren, um dort zum Beispiel leichter einbrechen zu können oder sich einen Fluchtweg zurechtlegen zu können. Und an diesem Vorwurf, da ist natürlich auch was dran.
Waren denn die Bedenken bei Google Street View nur in Deutschland so groß oder gab es die auch in den USA?
Ja, die waren komischerweise nur in Deutschland so groß. In den USA spielte das keine Rolle, weil dort die Bürger längst nicht so strenge Datenschutzgesetze haben wie wir in der EU und damit auch in Deutschland. Mittlerweile sagen aber auch immer mehr Datenschützer in den USA, Google trackt einen, sprich verfolgt einen mit eben Diensten wie den Google Maps permanent. Das müssen wir verbieten und vor allem klare Spielregeln schaffen.
Was denkst du, was könnte in Zukunft noch kommen?
Eine Funktion, die Google bereits angekündigt hat, funktioniert mit Augmented Reality. Das heißt, ein Beispiel, man kommt am Bahnhof in Frankfurt an, tritt aus dem Gebäude raus und gibt eine Adresse in den Maps-Kartendienst ein. Oft läuft man dann erstmal in die falsche Richtung los. Mit der Live-View-Funktion will das der Konzern ändern. Man hält sein Handy hoch, das macht dann ein Foto und der Dienst erkennt an der Form der Gebäude, wo man gerade steht und sagt einem dann, ob man jetzt zum Beispiel nach links, nach rechts oder geradeaus oder sich umdrehen muss. Und da muss man nicht lange erstmal in eine falsche Richtung zum Beispiel laufen.
Warum hat sich aus deiner Sicht Google Maps zu einem so großen Dienst entwickeln können?
Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Google sieht natürlich, dass die User den Dienst lieben. Machen wir uns nichts vor, er ist ungemein praktisch. Zum anderen liefert Maps natürlich auch brutal viel Daten über unser Nutzerverhalten. Wohin wir gehen, wie lange bleiben wir an einem Ort. Maps kann erkennen, in welchem Stockwerk eines Hochhauses wir uns befinden. Und der Dienst weiß, ob wir zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs sind.
Kannst du was dazu sagen, wie es um den Datenschutz bei Google Maps steht?
Genau die Eigenschaften, die ich gerade aufgezählt habe, die machen das Angebot zugleich auch so umstritten, aus einem ganz einfachen Grund. Google sagt uns nämlich nicht, welche Daten es genau erfasst. Vor allem aber, sagt es uns nicht, verbindet es andere Daten, die auf dem Smartphone anfallen, zum Beispiel bei der Suche. Wenn wir einen Arzt via Google-Suche suchen, zum Beispiel auch Krankheitssymptome eingeben, dann nehmen wir den Google Maps Dienst zur Hand, um vielleicht die Adresse dieses Spezialisten einzugeben. Google bekommt dadurch vermutlich eine Menge an Informationen über uns, Informationen, von denen wir wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie bei Google landen oder landen können. Das kann einen natürlich schon ganz schön beschäftigen, wenn Google also weiß, welche Krankheit ich vielleicht oder vermutlich habe, zu welchem Arzt ich gehe. Das sind Daten, von denen ich vermutlich nicht will, dass sie bei jemand anderem auf dem Server landen. Und das besorgt mittlerweile natürlich auch Politiker in aller Welt, aber natürlich auch die Datenschützer.
Was macht Google denn mit meinen Daten und für was braucht Google sie?
Google sagt, es will uns maßgeschneiderte Werbung vorsetzen können. Das muss man denen erstmal so glauben. Dafür würde es eben diese massive Datenmenge benötigen. Als Nutzer weiß ich aber nicht wirklich, welche Daten Google da alles genau über mich abgespeichert hat und ob es diese nicht vielleicht sogar in Verbindung setzt zu anderen Daten, die es vielleicht über mich hat, weil ich eventuell ein Google-Mail-Konto habe oder die Google-Suche häufiger nutze und in Cookies dann weitere Informationen über mein Surfverhalten abgespeichert werden.
Das sagt mein Kollege Marco Schuler aus dem Silicon Valley. Vielen Dank dafür.
HR Info, Netzwelt.
Wir bleiben beim Thema Google Maps. Der Dienst ist ja gerade 15 Jahre alt geworden und ich möchte nun mit Michael Link, Redakteur bei der Computerzeitschrift CT, nochmal ein bisschen näher auf das Thema Datenschutz und Datenschutzbedenken bei der Nutzung von Google Maps schauen, aber auch auf mögliche Alternativen blicken, die ich als Nutzer benutzen kann. Ich habe ihn gefragt, warum Google Maps so bequem ist für die Benutzer.
Ja, Google Maps ist bei den meisten Smartphones einfach schon installiert und mit einem Antippen des Icons sieht man ja sofort eine Karte. Es ist also herrlich bequem, damit sofort loszulegen und loszunavigieren. Man kann damit bestimmte Orte suchen, man kann sich dorthin navigieren lassen, ob das jetzt mit dem Auto ist als Verkehrsmittel oder eben auch zu Fuß oder mit dem Rad und auch teilweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ja, ist Google Maps denn wirklich kostenlos oder ist das wie bei allen diesen großen Diensten so, dass wir damit unseren Daten bezahlen?
Ja, wie bei allen Apps ist auch Google Maps nicht völlig kostenlos. Man zahlt immer mit seinen eigenen Daten. Ob das jetzt über die Aufzeichnung der Wege ist, die man mit Google Maps zurücklegt, also beispielsweise die relativ beliebte Verkehrsdichtenanzeige, Stauanzeige, die eben auf Google Maps anzeigt, Straße ist rot, also ist da womöglich eher mit Stau zu rechnen, Straße ist grün, die Straße ist dann angeblich laut Google frei. Insgesamt heißt das auch, irgendjemand muss diese Daten ja liefern und das ist derjenige, der Google Maps dann auch benutzt.
Aber man könnte jetzt argumentieren, das ist ja erstmal gar nicht so schlecht, weil ich steuere meine Daten dazu bei, dass das gesamte System, also jetzt, wenn wir von der Navigation sprechen und von der Stauanzeige und so weiter, könnte man jetzt erstmal argumentieren, das ist ja gar nicht so schlecht, wenn ich dann meine Daten zur Verfügung stelle, oder?
Ja, zur Verfügung stellen bloß wem, ne? Denn es ist ja durchaus für den einen oder anderen eine sehr, sehr sensible Situation, sein Zuhause irgendjemandem bekannt zu geben. Also man denke an Bedrohungsszenarien, wo durchaus eben auch nicht für jedermann ersichtlich sein sollte, wo jemand wohnt, wo jemand arbeitet, wann er sich wo regelmäßig aufhält. Das sind eigentlich höchst private und eigentlich auch sensible Daten, die man nicht jedermann auf die Nase binden möchte. Und wie ja vergangene Skandale auch immer wieder gezeigt haben, ist es nicht immer sichergestellt, dass die Daten auch dort bleiben, wo man sie in gutem Glauben übergibt und wo man denkt, dort sind sie sicher. Das sind sie eben nicht immer.
Das heißt, im Grunde weiß Google dann beispielsweise, wann ich morgens das Haus verlasse und kann sich wahrscheinlich auch grob ausrechnen, wenn ich dann 8 bis 10 Stunden nicht da bin, dass ich dann wahrscheinlich bei der Arbeit war, oder?
Ja, diese Prognosen von Seiten Google sieht man auch ganz praktisch, wenn man den Google Assistant benutzt, der ja auch rechtzeitig vor dem mutmaßlichen Feierabend schon mal einblendet, wie lange man noch bis nach Hause braucht oder andersherum, dass der morgens schon mal proaktiv eigentlich einblendet, wie lange ich wohl zur Arbeit brauchen werde, ob da vielleicht Stau auf der Strecke ist oder nicht.
Das könnte man immer argumentieren. Diese Daten sind ja wahrscheinlich anonym, oder?
Sie sind anonymisiert, allerdings ist der Unterschied zu anonym eben einfach auch der, dass man aus kleinsten Bestandteilen eben doch Persönlichkeitsprofile zusammenbauen kann. Man darf nicht vergessen, dass Google sein wesentliches Einkommen aus Werbung bezieht. Das heißt, Werbetreibende zahlen natürlich dann besonders viel für Werbung, wenn die Werbung zur Zielgruppe passt. Also sprich, je mehr Google über mich als Konsumenten weiß, desto genauer können Anzeigen eben auch, die für mich möglicherweise passen, auch platziert werden. Und insgesamt ist das vielleicht, was Werbung angeht, nur im schlimmsten Fall lästig. Aber wenn man sich überlegt, dass eben diese Daten auch für ganz andere Zwecke genutzt werden könnten, und dann wird es einem doch schon etwas blümerant.
Sie haben es gerade angerissen, für andere Zwecke genutzt werden könnten. Was macht Google denn mit unseren Daten? noch so? Also beispielsweise jetzt nicht nur unbedingt das für die aktuelle Stauprognose zu verwenden. Und was könnte da in Zukunft noch auf uns zukommen?
Ja, was Google im Einzelnen plant, davon werden wir immer wieder mal überrascht. Also wir hatten ja kürzlich auch mal gesehen, dass wir mit Pokémon Go und mit Ingress Computerspiele bekommen, die sich sozusagen in der realen Welt abspielen, die aber eben auch Google-Daten und eben auch damals Google-Infrastruktur genutzt hatte, weil der Entwickler dieser Firma, dieser Spiele damals noch zu Google gehört hatte, mittlerweile allerdings eine eigene Firma geworden ist wieder. Das ist nur ein Beispiel. Wir bekommen ansonsten auch noch eben immer wieder zu spüren, dass wir beispielsweise mit Gesundheitsdaten, die wir über das Smartphone oder über kleine tragbare Tracker frei Haus an Google liefern, eben auch noch Daten generieren, die auch sehr sensibel sind. Also nicht jeder möchte wirklich sicher wissen, dass ein Internetportal irgendwo drüben in Amerika, wo eben auch nicht die gleichen Datenschutzstandards gelten wie hierzulande, dass die dort über meinen Herzschlagrhythmus Bescheid wissen, über meinen Schlafrhythmus oder andere Dinge.
Also das heißt, im Grunde werden da erstmal auch eine Menge Daten gesammelt. Das macht Google ja generell. Aber wenn wir jetzt mal auf Google Maps blicken, kann da noch mehr kommen?
Man muss sagen, dass Google auf jeden Fall tendenziell immer mehr über uns wissen möchte. Also wir rechnen damit, dass beispielsweise für das Thema autonomes Fahren, dazu braucht man ja hochpräzise Karten, damit eben ein Auto nicht aus Versehen an eine Verkehrsinsel umfährt, die heutzutage noch nicht in diesen Karten eingebaut ist, dass dafür eben noch sehr viel mehr Daten gesammelt werden. Und dazu werden dann eben auch Daten verwendet werden, die von den Autos selbst eingesammelt werden. Denn man braucht ja auf die Schnelle sehr, sehr viele Daten, die eben allein durch die Messfahrzeuge von Google nicht aufgenommen werden können. Wir rechnen auch damit, dass zum Beispiel für die Navigation in Innenräumen, man denke jetzt zum Beispiel an Parkhäuser, auch noch sehr viele mehr Daten gesammelt werden. Die Anfänge davon sehen wir bereits jetzt. Einige Einkaufszentren beispielsweise sind auch schon innen kartiert, sodass man sich auch anschauen kann, wie gelange ich jetzt vom ersten zum dritten Stock, welche Rolltreppe muss ich nehmen, um zu irgendeinem bestimmten Geschäft zu gehen. Und auch die Innenansichten kann man ja zum Teil auch schon sehen, auch als 3D-Bilder, sodass wir also immer mehr in ein Szenario kommen werden, in dem Google Maps die reale Welt eben auch versucht, möglichst realitätsnah abzubilden.
Müssen wir uns darüber Gedanken machen, dass Google halt diese ganzen Daten von uns hat? Also teils in anonymisierter Form, teils vielleicht auch für Projekte, die wir jetzt noch gar nicht absehen können?
Natürlich muss man sich immer Gedanken machen, welche Daten man für welchen Zweck freigibt und ob man das immer so freigebig tun sollte. Allerdings muss man da manchmal auch sehr, sehr weit denken und zum Teil ist es auch nicht sehr transparent. Also wer sich jetzt beispielsweise vorstellt, gut, ich möchte jetzt Google Maps nicht benutzen und stattdessen ein anderes Kartenprogramm, dann kann es immer noch sein, dass eben das Android-Smartphone im Hintergrund nach wie vor Standortdaten sammelt und eben an Google schickt. Insofern ist das Thema nicht ganz einfach und für Menschen, die sich damit nicht sehr, sehr viel und sehr gründlich befassen, ist es auch kaum ersichtlich, welche Daten wann, wo, wohin gesendet werden. Und es erfordert natürlich auch, dass man sich intensiv damit befasst und nicht jeder hat dazu erstmal Lust und eben auch nicht die Zeit.
Sie haben das gerade angesprochen. Also man hat immer den Eindruck, dass beispielsweise Google Maps dann funktioniert und Daten überträgt, wenn ich die App beispielsweise aufgerufen habe. Und dann bin ich sozusagen Teil des Ganzen. Also bin auch jemand, der bei stockendem Verkehr im Grunde an Google zurückmeldet, Moment, hier geht es gerade auf der Autobahn relativ langsam voran. Was ist denn, wenn ich jetzt Google Maps beispielsweise gar nicht eingeschaltet habe, aber möglicherweise ein Android-Handy habe oder Google-Dienste nutze? Sind das auch Daten, die über mein Smartphone, wenn ich dann auf der Autobahn bin, einfließen in diese Berechnungen? Wie transparent ist Google da?
Ja, Google hat sich dafür die Funktion des Standortverlaufs überlegt und über diesen Standortverlauf kann man ziemlich genau feststellen, wann man wo gewesen ist. Es gibt auch Leute, die diese Funktion gezielt einsetzen und quasi als Tagebuch benutzen. Die können dann also auf der Google-Seite selber nachschauen wo bin ich wann wo gewesen. Und es ist schon sehr erstaunlich, dass die Aufzeichnung der Wege schon relativ gutes Bild abgibt darüber, was man so den Tag über gemacht hat. Wer das intensiv schon ein bisschen genutzt hat, der wird dann auch feststellen, dass das Smartphone dann sogar ab und zu mal fragt, ob man tatsächlich an dieser oder jener Stelle gewesen ist und ob man nicht vielleicht auch sogar eine Rezension abgeben will, also eine Bewertung über einen Ort, in dem man gewesen ist. Google sammelt sich hier also durchaus auch so eine Art Reputationssystem auf, sodass man dann also über Google Maps auch zum Beispiel gezielt nach einem Café sich umschauen kann und gezielt nachschauen kann, wo jetzt in der Nähe das beste thailändische Restaurant ist und das womöglich jetzt auch gerade offen hat und in dem gerade sehr viele Besucher sind, denn auch das sieht man in Google Maps durchaus. Man sieht, wann da die Stoßzeiten sind und wann da eher mit wenig Betrieb zu rechnen ist.
Das heißt konkret, ich muss damit rechnen, wenn ich andere Google-Dienste auf meinem Handy nutze, beispielsweise den Standortverlauf, dann kann ich davon ausgehen, dass meine Standortdaten auch dann abgefragt werden und möglicherweise in diese Stauberechnungen und so weiter, wie ich mich fortbewege, auch einfließen.
Man muss immer damit rechnen, das trifft längst nicht nur auf Google zu, sondern eben auch auf andere Betreiber, die auch Apps anbieten oder die auch Dienste anbieten. Grundsätzlich ist eben immer dann Vorsicht geboten, wenn man irgendetwas umsonst bekommt, denn in der Regel arbeitet niemand ohne Geld dafür zu bekommen und auch eine Firma wird nie eine Leistung anbieten, ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen. Das ist eigentlich ein relativ einfacher Grundsatz, der eigentlich schon immer galt und das ist auch beim Smartphone so und auch im Internet.
Kommen wir mal zu den Alternativen zu Google Maps, die ich da verwenden kann. Da gibt es doch bestimmt welche, oder?
Zu Google Maps gibt es einiges an Alternativen. Es gibt Kartendienste, die beispielsweise auch in Navigationssystemen eingesetzt werden. Ich nenne da mal zwei stellvertretend, weil sie hier in Europa relativ prominent sind. Das ist einmal TomTom und einmal Here. Here ist ja hier in Deutschland vielleicht auch besonders präsent, dadurch, dass sie auch bei Automobilkonzernen wie Daimler, BMW und eben auch Zulieferfirmen wie Bosch und so weiter verwendet werden. Und auch beide Konzerne sind dabei, diese Karten auch ständig weiterzuentwickeln aus eigenem Material und eben auch mit eigenen Erfassungsfahrzeugen. Und auch diese Karten sollen noch erheblich genauer werden, auch im Hinblick auf autonomes Fahren. Wir haben dann noch eine relativ bekannte Karte, die OpenStreetMap. Das ist eine Art Wikipedia bloß für Karten, wenn man das mal so ganz salopp übersetzen will. Da kann jeder mitmachen. Jeder kann mit seinem Smartphone neue Wege dort melden, sie auch aufzeichnen. Und je nachdem, wie tief man da einsteigt, kann man sehr, sehr fein granulare Änderungen darin unterbringen, beispielsweise wo der nächste Briefkasten ist oder auch ob ein bestimmter Weg auch zum Beispiel Rollstuhl geeignet ist oder eben nur fürs Autofahren taugt. Auch die Untergründe lassen sich kartieren. Das ist ganz nützlich, wenn man sich die Frage stellt, kann ich diesen Weg beispielsweise mit einem Rennrad fahren oder brauche ich dafür ein Mountainbike? Man kann auch im Grunde alle Daten dort eintragen, wie man sie auch bei anderen Karten eintragen kann. Und je nachdem, man kann sich das vorstellen, wenn das eine Gemeinschaftsproduktion ist, ist diese Karte natürlich nur so genau, wie vor Ort die Beteiligung daran ist. Also in Deutschland kann man sagen, ist die Beteiligung sehr gut. Da sind diese OpenStreetMaps ziemlich fein, ziemlich aktuell und die stimmen auch in der Regel. Das war früher anders. In anderen Ländern ist OpenStreetMaps die einzige Möglichkeit, überhaupt eine Karte zu bekommen. Insgesamt muss man aber sagen, ist da auch immer etwas Vorsicht geboten, denn Menschen machen Fehler. Und wenn ich als Laie da einfach so einen Weg eintragen kann, habe ich natürlich auch damit zu rechnen, dass jemand anders das auch tut, aber falsch.
Was gibt es denn für konkrete Alternativen zu Google Maps, also beispielsweise als App auf dem Handy? OSM Ant oder Osmand ist da eine App, von der man immer wieder hört oder liest. Basiert die auf der OpenStreetMap und können Sie die empfehlen?
Osmand hat einige interessante Features. Man kann zum Beispiel auch Kartenmaterial auf das Smartphone laden, sodass man unterwegs nicht sein Datenvolumen anknabbern muss. Ich selbst habe die App schon relativ häufig verwendet, gerade im Ausland, auch in China beispielsweise, wo ich ansonsten nicht die Möglichkeit hätte, Google Maps zu nutzen. Und sie hat mich immer ganz zuverlässig von A nach B geführt. In der Bedienung ist sie ein bisschen fordernd für meinen Geschmack. Man kommt aber nach kurzer Einarbeitungszeit damit wohl auch zurecht. Und sie bietet relativ viele Möglichkeiten. Und was mir eben auch gefällt, ist der Gedanke, dass sie halt erstmal grundsätzlich eher kostenlos ist, man aber schon auch ein Modell findet, um die Entwickler eben dann auch ein bisschen zu bezahlen durch eben kleine Summen, die man denen dann praktisch überweisen oder spenden kann.
Heißt das für Sie aus Ihrer Sicht, dass Sie immer raten würden, sich doch eine Alternative zu Google Maps zu suchen?
Jeder muss für sich selber entscheiden, ob Google Maps, sagen wir mal, genug Leistung für die Daten gibt, die man denen sozusagen im Ausgleich überreicht. Das muss natürlich jeder selber entscheiden, ob das für ihn ein akzeptabler Handel ist. Man sollte aber wissen, dass das in der Regel nicht gut zu überblicken ist, ne, was dann am Ende möglicherweise dabei rauskommt. Wer sich mal die Mühe macht, vielleicht bei Google mal einen Datenauszug zu bestellen über die Daten, die Google über einen gesammelt hat, wird man staunen, wie viel das ist. Und das macht einem dann doch schon eher mal bewusst, dass man vielleicht doch eher etwas sparsamer mit seinen Daten sein sollte. Man überlege sich einfach auch mal, man erzählt ja eigentlich auch nicht jedem, den man kennt, welche Wege im Detail man so zurückgelegt hat, wo man wann, wo, wie lange war. Und das sind doch eigentlich sehr, sehr persönliche Daten. Ich würde da eher das Aktienprinzip empfehlen und das Risiko streuen auf viele Apps und viele Angebote, auch verschiedene Identitäten dafür anlegen, sodass sich aus diesen Identitäten nicht unbedingt ein einzelnes persönliches Profil ergäbe.
Das sagt Michael Link. Er ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT und wir haben gesprochen über den Kartendienst Google Maps, den es jetzt seit 15 Jahren gibt. Wir haben über Datenschutzbedenken und Alternativen geredet. Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.